Wir sitzen gerade in der Hauptstraße 259 in Ludwigshafen am Rhein. Hier werden unsere Backwaren zubereitet, ein Café betrieben, Brot, Kuchen und vieles mehr verkauft. Wir sind ein Teil der Rhein-Neckar-Region, in der aktuell ca. 550.000 Menschen leben. Angenommen, jeder isst ein Brot die Woche, brauchen wir alleine knapp 79.000 Brote täglich. Aber wer steckt hinter diesem Brot und zahlreichen weiteren Backwaren eigentlich? Wer versorgt unsere Gesellschaft mit diesem Grundnahrungsmittel? In dieser Staffel reisen wir vom Mehl bis hin zum Brot auf dem Küchentisch und möchten für uns als Unternehmen, aber auch für die gesamte Branche Transparenz schaffen. Dafür bedarf es der Aufteilung in verschiedene Bereiche: Bäckerei, Verkauf und Verwaltung. Diese Themenbereiche kannst du ganz leicht durch die Farben des Covers der jeweiligen Folge unterscheiden. Und nun lasst uns ein bisschen Brotzeit machen.
Na, kennt ihr auch dieses Geräusch, wenn ihr am Ende der Tüte noch immer nach einem kleinen Rest sucht? Es ist wieder Samstag, liebe Freunde des Backens. Es geht weiter mit einer neuen Folge, bereits der 11. Folge des Brotzeit-Podcasts, und das ist echt Wahnsinn. Und so langsam kommen wir schon an das Ende, wenn es um den Kernwertschöpfungspunkt unserer Backstube geht. Heute zu Gast Susanne. Susanne ist seit 2019 Teil der Bäcker-Görz-Familie. Sie ist also knapp seit 3,5 Jahren bei uns tätig. Sie ist gelernte Bäckerin und hat ihre Ausbildung bei uns absolviert. Wir sind auch damals gemeinsam zur Schule gegangen. Kleine Anekdote dazu. Ich erinnere mich genau. Wir haben gemeinsam die Zwischenprüfung abgelegt. Und Susanne kam einfach zu spät. Das war natürlich nichts, worauf sie stolz war oder was super gut war, aber an diesem Tag, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube, es war sogar irgendwie so eine Streiksituation oder so. Und dann ist sie eben zu spät gekommen, weil es keine andere Möglichkeit gab, und sie hat so Gas gegeben und ich dachte nur so, oh mein Gott. Sie hat auch alles gepackt bis zum Ende. Das war auf jeden Fall ein Moment, der mir persönlich in Erinnerung geblieben ist. Und die letzten Stationen haben wir jetzt ja schon wirklich ganz verschiedene Punkte der Backstube kennengelernt, mit verschiedenen Persönlichkeiten gesprochen. Und Susanne darf heute den Bereich der Backstube, wenn es darum geht, dass Brot und Backwaren wirklich zubereitet werden, mit dem Punkt bzw. der Station der Berliner abschließen. Man kennt sie vielleicht als Berliner, vielleicht als Kreppel, vielleicht als Krapfen, vielleicht als Pfannkuchen, da gibt es wirklich zig Bezeichnungen. Wir bei uns nennen die Leckerei Berliner. Und ja, kleine Anmerkung dazu, die Folge ist natürlich schon vor ein paar Wochen entstanden, damals kurz vor Fasching. Und sie hat uns dann also genau berichtet, wie es gerade ist, den Faschingsbedarf an Berlinern zu decken. Und die nächsten Male geht es dann schon weiter, was überhaupt nach dem Abschluss des Tages in der Produktion passiert und wie natürlich auch die ganzen zubereiteten Backwaren dann zu euch in die Filialen kommen. Es bleibt also spannend, bleibt dran, leitet auch vielleicht gerne mal ein paar Folgen, die ihr persönlich extrem interessant fandet, weiter oder schreibt uns auf Instagram unter bäckergörz. Und nun viel Spaß beim Zuhören und habt ein schönes Wochenende. So, es ist jetzt 18.38 Uhr. Liebe Susanne, herzlich willkommen in einer weiteren Folge des Brotzeit-Podcasts. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir auch, Annabelle, und hallo, everyone.
Hello, hello. Um diesem Hallo auch vielleicht ein bisschen ein greifbares Bild oder eine Vorstellung geben zu können, die erste Icebreaking Question: Wie würdest du dich selbst in drei Worten beschreiben, Susanne?
Ich würde mal sagen, zuverlässig, hilfsbereit und ein Arbeitstier.
Ein Arbeitstier. Ja. Oh my goodness, who is she?
Ah, it's me, Susanne.
Wir können heute darüber reden, was das eigentlich bedeutet und was deine Arbeit ausmacht. Und ich freue mich wirklich sehr. Das letzte Mal, als du hier schon mal zu Gast warst, warst du ja noch Auszubildende bei uns.
Genau.
Und ich glaube, was da jetzt schon mal ganz interessant zu wissen ist, zu dem very beginning dieses Talks hier, was hat sich seither geändert und welche Aufgabenbereiche waren es damals, welche sind es heute?
Ja, eine Sache, die man direkt dann sagen kann, ist zum Beispiel Verantwortung. Man hat man hat definitiv, also ich habe definitiv viel mehr Verantwortungen, die ich dann wirklich natürlich gut aufpassen soll mit den Maschinen, egal was für Arbeit, dass ich mache, dass alles gut läuft, dass ich, dass die Mengen gut, also ja, gezählt wurde und so, keine Ahnung. Und ja, zum Beispiel, wenn da irgendwelche Leute, die auf den Stelle oder diese Maschine zum Beispiel nicht gearbeitet haben, dann muss ich ja immer dem alles gut erklären, wie das mir auch immer früher erklärt wurde von den anderen Kollegen, die da waren damals zum Beispiel. Ja.
Ja. Okay, also Verantwortung als ganz großer Stichpunkt.
Ja, ja.
Und vor allem glaube ich ja auch, also als Azubi wechselt man ja so alle 3 Monate die Abteilung. Man wechselt zwischen Tag und Nacht. Und jetzt bist du ja vor allem in der Nacht angesiedelt.
Ja, genau.
Da fühlst du dich irgendwie am wohlsten und hast da eben auch so deine Bereiche, wo du gerne hingehst, was dich so ausmacht. Und das ist ja momentan vor allem auch die Berliner Anlage. Daneben aber, glaube ich, vor allem auch mal der Laugenbereich. Was gibt es da sonst noch? Kannst du da noch mal so ein bisschen erklären? Also um irgendwie so ein bisschen aufzeigen zu können, dass es halt eben nicht nur eine Arbeit ist, die jede Nacht ist, sondern dass es halt auch mehrere Bereiche betrifft oder mehrere Skills betrifft, die du mittlerweile gelernt hast.
Mhm. Ja, es sind eigentlich viele Sachen, die in einer Nacht passieren kann oder wird zum Beispiel. Es sind ja ganz kleine Sachen, zum Beispiel wie die Papiere gerichtet werden für aus dem Blech, sodass die andere Leute in der Tagschicht dann die Rosini drauf stellen können zum Beispiel. Ja, das ist eine ganz kleine Sache. Wie die Brötchen dann mit Käse belegt wird. Oder den anderen Leuten einfach mal ablösen für die Pause. Das sind ja auch so kleine Sachen. Oder bei der Lauge, die Brötchen werden gelaugt und belegt mit Käse oder die Brötchen werden geschnitten danach. Oder Brot absetzen auf den Blechen und dann Gärung reinschieben, dann die leeren Wege wegfahren. Also ja, wirklich viele, viele Sachen.
Ja, also ganz verschiedene Aufgabengebiete innerhalb der Abteilungen, die sich in der Nacht abspielen. Und da haben wir jetzt auch bald Expertinnen aus den verschiedenen Bereichen, wie du sie gerade schon angerissen hast, die dann da auch noch mal mehr zu sagen können. Fokussieren wir uns aber jetzt vielleicht an der Stelle so ein bisschen auf die Berliner Anlage, Berliner Zeit, Fasching steht vor der Tür.
Ja.
Und du bist da ja sehr gerne in diesem Bereich. Ich glaube, es macht dir auch tatsächlich viel Freude. Und ein wahrscheinlich grundlegender Punkt ist da, dass die Maschine recht neu ist und du von Anfang an dabei warst und jetzt schon sehr viel dazu sagen kannst, schon sehr viel Know-how hast, was du über die tägliche Arbeit selbst aneignen konntest. Und ich glaube, das ist auch so ein gutes, griffiges Beispiel für Leute, die vielleicht aktuell gar keinen Kontaktpunkt zu einer Bäckerei haben, wie Mensch und Maschine zusammen funktionieren können. Kannst du uns erklären, was macht die Maschine beim Thema Berliner Anlage und was machst du als Mensch und wie funktioniert das im Zusammenspiel?
Mhm. Ja, die Maschine backt ja für uns Berliner zum Beispiel und ich muss ja immer gucken, ob alles gut läuft, zum Beispiel Fettniveau oder Fetttemperatur, ob das stimmt für den Berliner, weil das kann ja immer kleine Probleme dann später für uns bringen. Zum Beispiel, wenn das Fetttemperatur nicht stimmt, dann könnte diese goldige Farbe ja gar nicht mehr haben später, wenn die gut gebacken sind und so. Oder wegen den Kragen, also dieses Teil in der Mitte, das weiße Teil in der Mitte für den Leuten, die mich hier hören. Ja, okay. Und ja, das zum Beispiel vorne bei den 2 Kollegen, die mir dann arbeiten, müsste da immer Zucker gefüllt werden. Und das mache ich für den, weil die das manchmal gar nicht schaffen, wenn die irgendwelche Hilfe brauchen, wenn die irgendwelche Fragen haben, die ich dann auch antworten kann. Zum Beispiel dann fragen die mich, oh, wie viele haben wir noch? Oder wann machen wir Pause? Ja, genau. Oder wenn da genug Teiglinge da vorne sind, sodass die anderen 2 Kollegen, die bei mir arbeiten, dass sie genug Teiglinge haben, wieder zu absetzen und so. Und ja, es sind ja immer so viele Sachen wirklich, die ich immer planen muss. Okay, habe ich das jetzt? Zum Beispiel die Teiglinge, wenn die da sind, dann können die weiter absetzen. Da vorne haben die gut genug Zucker? Ja, perfekt. oder habe ich das bestimmte Zahl, die wir brauchen? Also lass mal sagen, jetzt nur für den Marmelade Berliner. Ja, sind solche Sachen oder sind da jetzt viele leere Wagen, jetzt muss ich die wegfahren, aber ich muss immer noch im Kopf haben, dass die Berliner dann angelegt werden, also gefüttert werden zu den zu der Maschine dann, sodass ja. da nicht leer läuft, sodass die anderen immer noch ein bisschen Arbeit haben, irgendwas zu machen und so.
Ja. Ja. Also wenn wir uns das bildlich vorstellen, wenn ich jetzt dich sehe an der Berliner Lage, ist es so, dass du nicht nur irgendwie guckst, ob alles läuft
und dann
einmal deine Hand ausstreckst. Nein, ganz und gar nicht. Sondern es geht darum, dass du natürlich als Verantwortliche für diesen Arbeitsbereich gucken musst, dass auch vor Beginn einfach alles passt, dass alle Materialien da sind. Und dann kann man sich das wie so als kleine Straße vorstellen und du musst einmal die Maschine mit den Reifenteiglingen füttern.
Ja, genau.
Zuvor musst du den Reifegrad der gerichteten Teiglinge überprüfen, du musst die Mengen im Blick haben, du musst auch gucken, dass die Teiglinge bei wirklich der perfekten Gare und auch mit einer gewissen Zeit zuvor, wo sie draußen standen und dann die Oberfläche etwas verhautet wurde, so nennen wir das in der Bäckersprache,
ja, genau.
dass sie dann zu dem perfekten Zeitpunkt auch in die Maschine eingeführt werden, dass während der Maschine oder während dem Ablauf der Maschine alle Parameter stimmen, die da gefordert sind, wie Fetttemperatur, Fettniveau oder auch das Niveau von der Fruchtfüllung. Und natürlich musst du auch so ein bisschen als Koordinatorin die weiteren Leute an der Maschine auf dem aktuellen Stand der Dinge halten oder vielleicht manchmal auch anleiten, gerade bei Fragen einfach zur Verfügung stehen. Und also du hast da die volle Verantwortung, du hast da den Hut auf.
Ja.
Und nach hinten, wenn die Berliner fertig ausgebacken sind, werden die noch mit Zucker abgestreut und dann eben in Körbe gerichtet für den Versand. Also so nehme ich das wahr, wenn ich davor stehe und ich sehe. Und es sind sehr viele Sachen, die parallel laufen, was man definitiv nicht unterschätzen darf. Spannend wäre mal, ob du mal so deine Steps gezählt hast, was du in der Nacht zurücklegst oder sowas.
Ja, ich habe schon 20.000 gehabt.
Ja.
Ja.
Okay, also einfach, mehr müssen wir dazu nicht sagen.
Ja, ich habe wirklich 20.000 und ich habe eine Cousine, die im Labor arbeitet. Also früher hat sie eigentlich gearbeitet, aber jetzt ist die so Homeoffice hat sie. Und ich habe sie einmal gezeigt. Ich weiß nicht, wir haben so darüber geredet und so. Und dann hat sie mir erzählt, sie so, was, du hast 20.000? Und es war wirklich nur von Arbeit, weil das steht ja genau Zeit, wie viel, wann man gelaufen ist und so. Und ja, wirklich einfach 20.000 nur für den Nacht.
Ja. Ja, aber every step counts. Ich meine, auch wenn du den Wagen von rechts nach links mit einem Schritt bewegst oder ihn einfach nur bewegst, weil er dir gerade im Weg steht, so every single step counts. Und mehr müssen wir, glaube ich, wirklich nicht hinzufügen. Man kann es sich vorstellen. Ich will trotzdem nochmal darauf zurückkommen, die Maschine ist recht neu und du kennst auch die alte Maschine.
Mhm.
Was sind da jetzt, ich sag mal, ein, zwei sehr prägnante Unterschiede zu dieser neuen Maschine? Es war ja auch irgendwie eine große Anschaffung, eine große Umgewöhnung, auch für die Teams vor Ort, die einfach mit diesem Arbeitsbereich in Kontakt kommen. Was sind da für dich prägnante Vorteile? Was sind vielleicht auch zu Beginn Herausforderungen gewesen? Und vielleicht auch als Zahlen, Daten, Fakten gesprochen, wie sind da momentan so die Ansprüche? Was habt ihr in der Nacht im Endeffekt dann wirklich auch zu leisten, auszubacken und für die Kunden zu richten?
Also erstmal, wenn wir erst eine Maschine dann bekommen haben, eine neue Maschine, ist ja wirklich, wirklich anstrengend. Obwohl ich früher trotzdem mit den alten Maschinen gebacken habe, es war aber trotzdem viele andere neue Sachen, die ich dann lernen müsste. Und ich war ja die da stand, die mit den Verantwortung, und ich habe selber manchmal gar keine Ahnung, dann müsste ja immer mein Vorarbeiter da sein mit mir. Alles dann, und dann hatte er manchmal auch so, oh, okay, wie war das nochmal, wie war das nochmal? Ja, wirklich am Anfang war das total anstrengend, aber jetzt sind wir alle Experte. Gott sei Dank.
Ja.
Dann haben wir wirklich weniger Probleme. Und wir kennen die kleinen Probleme zum Beispiel, die immer manchmal so passieren. Oder wenn irgendwas schief läuft, dann wissen wir genau, woran das dann liegt.
Und die prägnanten Vorteile?
Die Vorteile, ja genau. Die backt zum Beispiel viele, viele mehr als früher. Wir backen schnell.
bei der Maschine in einer Stunde genau 4.100 Berliner und langsam 2050. Aber ja, das ist eigentlich sehr, sehr gut, dass wir dann alles hinkriegen. Die bestimmte Menge, die wir ja dann jeden Tag brauchen, von alle Sorten von den Berlinern dann.
Genau, dass die Menge halt erfüllt wird. Und vor allem auch in der Hochsaison haben wir ja wirklich letztes Jahr über 3 Schichten hinweg Berliner ausgebacken.
Ja.
Und das können wir jetzt halt einfach mit der Leistungsfähigkeit entlasten und auch so ein paar Komponenten absteuern, wie das automatisch Fett zugeführt wird. Natürlich bist du da und du musst überprüfen, dass alles passt und dass es auch wirklich stimmt. Aber es muss nicht mehr händisch etwas zugeführt werden. Und es ist natürlich auch so der ein oder andere Schritt, der da vielleicht jetzt so ein bisschen abgedämpft werden konnte.
Ja.
Okay, wenn wir jetzt schon bei dem Produkt sind, und ich will auch an der Stelle wirklich betonen, dieses, es ist herausfordernd, sich da vielleicht auch neuen Arbeitsmaterialien anzunehmen. Das kann man ja nicht nur für die Berliner Lage irgendwie jetzt anerkennen.
Definitiv.
Sondern das steht ja auch so ein bisschen repräsentativ für andere Arbeitsbereiche. Trotzdem bist du jetzt dort vor Ort wirklich Expertin und Fasching ist, wie gesagt, jetzt fast da. Daher fände ich es super, wenn wir in das Produkt, in die Produktkategorie noch einmal ein bisschen tiefer reingehen. Was ist beim Berliner eigentlich wichtig? Und wie sind hier so die Arbeitsschritte von A bis Z? Ich würde sagen, ich fange an der Stelle einfach an und dann docken wir bei dir weiter, wenn es darum geht, dass an der Maschine selbst die Berliner dann ausgebacken werden können. Also man kann sich das so vorstellen, natürlich haben wir erstmal die Teig Zubereitung, das ist bei uns in der Teigmacherei. Da werden wir auch bald einen Experten zu Gast haben, der aus seinem Arbeitsbereich da berichtet. Und dann wird der Teig eben ausgeknetet, etwas ruhen gelassen und kann dann aufgearbeitet werden. Dann wird eben aus diesem ganz großen Teig werden kleine Teiglinge geformt. Und hier ist es eben so, dass die Hefe natürlich noch keine Zeit, keine Ruhe, keine Temperatur hatte, um zu arbeiten. Und danach geht es dann eben in die Gärräume. Hier haben wir eine gewisse Temperatur von ungefähr 30 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von circa 75%. Ja, genau. Und das sind so die idealen Parameter, dass die Hefe dann denkt, yo, let's go.
Ja, genau.
Und so wird aus einem sehr kleinen Teigling dann wirklich ein sehr reifer Teigling, der dann aus dem Gärraum von dir geschoben wird. Du die perfekte Gare mit deiner Hand, mit deinen Augen, mit der sensorischen Wahrnehmung als Menschen definieren kannst. Und dann geht es einfach auch nochmal darum, dass die Wege ein bisschen in der Backstube selbst stehen, um an der Oberfläche etwas trockener zu werden. Das nennen wir Verhautung, damit wir am Ende wirklich genau das Produkt haben, wonach wir streben. Und dann geht es ja wirklich bei dir weiter. Also du hast dann die Bleche mit den Teiglingen, dockst die dann an die Maschine an. Was ist dann da noch daran anschließend?
Ja, wie gesagt, dass die natürlich so ein bisschen verhautet sind, sodass die schöner aussehen später bei der, also wenn die fertig gebacken sind. Und es ist ja natürlich sehr wichtig, dass die schön aussehen. Also ich würde ja auch gerne irgendwas essen, die schöner aussieht und so. Und ich muss ja immer gucken, zum Beispiel, dass da genüge Wagen da sind oder genug Teiglinge da sind, sodass die weiter absetzen kann, sodass ich später nicht warten muss. Dann ist da ja immer eine, so Lücken in der Maschine und dann müssen die anderen ja auch immer warten. Und das dauert ja natürlich immer länger und ich muss da immer Plan haben, dass die, wie viele Wagen jetzt rausstehen oder wie viele sind jetzt im Gärraum, wie viele brauche ich noch. Ich muss ja immer die Mengen wissen und das wird manchmal wirklich anstrengend, ich muss dazu sagen. Weil, ja, wenn manchmal läuft das irgendwas schief und dann denkst du, ah, okay, wo war ich, was habe ich gemacht, wie viele brauche ich noch, wie viele waren das nochmal? Aber trotzdem, ich habe mich wirklich jetzt daran gewöhnt, dass ich alles im Plan habe und so, dass die da vorne genug Zucker haben, um die Berliner sodass die gezuckert werden und dann zu den Filialen dann geschickt werden oder wie viele die in den Filialen alle brauchen, genau. Genau, dass ich dann auch die reife Berliner dann bei der Anlage, also gefütter, dass die angelegen werden und ja, Temperatur und so weiter.
Alles, was wir schon besprochen haben, was dann da bei dir vor Ort passiert. Und als fertige Berliner vielleicht auch nochmal ganz kurz an der Stelle, also bei dir an der Anlage selbst ist auch so, dass der normale Berliner mit Himbeer-Johannisbeer-Fruchtfüllung gefüllt wird. Aber alle weiteren Sorten werden nicht gefüllt und dann nochmal in die Konditorei übergeben.
Ja.
Dort händisch gefüllt und dann nochmal glasiert und dann in die Filiale geschickt. Also da bedarf es auch nochmal so ein bisschen Kopfrechnen und Mitdenkarbeit.
Ja, genau, man muss immer wissen, wie viel die brauchen und so. Das ist natürlich auch wichtig, dass ich nicht wie zu wenig oder zu viel von einer Sort habe und so weiter.
Ja, genau. Ja, und dann laufen ja auch über diesen Prozess, den wir jetzt so ein bisschen versucht haben zu erläutern, einfach viele Arbeitsschritte Hand in Hand oder mehrere Menschen laufen da
Hand in Hand,
ehrlich, dass das einfach auch jeden Tag so möglich wird. Und auch da nochmal, das kann man sich ja für ganz viele verschiedene Produktkategorien auch mit diesem Ablauf so vorstellen.
Ja,
also eigentlich ist das große Thema oder der große Ablauf immer das gleiche. Und natürlich wird es dann produktspezifisch mit verschiedenen Ansprüchen auch nochmal anders. Wie beim Berliner, dass wir einen Kragen wollen, dass es wirklich auch perfekt aussieht. Dafür haben wir verschiedene Sachen, die wir beachten müssen, wie die Gare oder auch, dass der Teigling ein bisschen abgehautet ist.
Mhm.
Wir haben prinzipiell einen etwas eireicheren Hefefeinteig
und
so weiter und so fort. Danke an der Stelle, dass du uns deinen Arbeitsbereich jetzt so einmal erläutert hast. ich habe da so eine wirklich tiefe Frage zuletzt und ich glaube, es wurde jetzt schon klar, wie viele Sachen da einfach passieren und auch natürlich gibt es Maschine zum Entlasten, zum Unterstützen, aber es gibt auch dich als elementaren Bestandteil, als Kopf, als Hand, als Füße, als Schritte, als alles, als Wesen, was andere Menschen wieder mit heranführen kann, als Person, die Verantwortung trägt. Und was bedeutet es für dich als Bäckerin, ein Teil davon zu sein, dass die Rhein-Neckar-Region letztendlich 362 Tage im Jahr mit Backwaren versorgt wird?
Wirklich, wirklich verrückt. Also ich bin ja natürlich jeden Tag da, fast, also jetzt natürlich nicht jeden Tag, aber ja, und sehe natürlich, wie alles geht, was für Mengen von was wir immer machen. Und wir haben ja nicht nur ein, zwei, drei Produkte, wir haben ja viele verschiedene Produkte, die wir machen. Und wenn man sich wirklich überlegt, dann ist es wirklich verrückt, wie viel von alles so gemacht wird und verkauft wird und gegessen wird. Und ja, ich fühle mich natürlich auch immer so ganz stolz, dass ich das sehe. Zum Beispiel, wenn die Berliner so ganz schön aussehen und so, gucke ich dem Mann so, ach, ich freue mich, dass sie so gut aussehen, dass jemand das dann genießen kann und so, wie ich das auch dann auch genieße mit meiner Familie zum Beispiel, wenn ich dem dann Berliner kaufe oder halt alles anderes mit den Produkten. Zum Beispiel meine Schwester, die liebt einfach unser Quarkbällchen, unsere Lieblinge. Und ja, wie gesagt, das ist einfach verrückt, dass so vieles von alles gemacht wird und dass wir auch so lange, also 362 Tage, ist eigentlich schon verrückt, ja.
Es ist verrückt.
Wirklich verrückt, ja.
Es ist verrückt.
Es ist wirklich verrückt.
Es ist verrückt. Es ist absolut verrückt.
It's crazy.
It's crazy. Total. Also ich glaube auch, du und auch alle weiteren vom Team können da enorm stolz drauf sein und ich hoffe auch, dass einfach der ein oder andere, der vielleicht aktuell auch täglich seine Berliner genießt, da jetzt vielleicht eine Stimme oder sich ein Bild machen konnte von zumindest einer Person entlang der Wertschöpfungskette, die diesen Prozess, dieses Produkt mit wirklich viel Liebe und Leidenschaft jeden Tag möglich macht. Und ich würde sagen, an der Stelle gehen wir jetzt und lassen es uns auch schmecken und werden von jemand anderem das Essen genießen.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Und ich freue mich vor allem, dass du heute hier diesen Einblick gegeben hast. Ich will auch nochmal erwähnen zum Abschluss, du bist ja jetzt erst seit wenigen Jahren hier in dem Land wirklich heimisch. Und ich finde es großartig, dass du mit deiner Stimme hier auch einfach zu Wort kommst und dich da traust. Und
Danke.
Ja, also ich bin auch darauf stolz und ich bin stolz auch daran teilhaben zu können oder vielleicht ein kleiner Teil davon zu sein. Danke dir, Susanne. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Es war jetzt ja auch echt schon die zweite Folge. Wer weiß, was in der Zukunft noch kommt.
Wir hören uns.
Wir hören uns.
Yes. Also.
Tschüss.
Tschüss.
Schon gewusst, 2014 wurde die deutsche Brotkultur von der UNESCO-Kommission in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wir hoffen, dass wir dir das Kulturgut Brot nun einen Bissen näher bringen konnten. Mahlzeit zusammen!